Sie hören den Podcast der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke.
Wir sehen ja auf jeden Fall, dass der Dritte Weg gerade die zentrale Organisation ist in Berlin, die überhaupt noch so auftritt. Also so ein richtiges Sammelbecken von alten Neonazis und Neuen. Was sie gerade machen, sie sind ja gerade sehr an Jugendlichen interessiert, sage ich jetzt mal. Sie versuchen, sie zu rekrutieren. Und was wir auch sehen, ist, dass Jugendliche andererseits auch total zum Feindbild also erklärt werden. Das heißt, linke Jugendclubs oder Jugendclubs, die sich gegen Diskriminierung und Rassismus einsetzen, werden auch adressiert vom Dritten Weg und werden bedroht.
Warum stehen wir gerade hier? Wir stehen hier, das ist die Tramstation Rüdigenstraße in der Nähe unseres Jugendclubs. Und jedes Mal oder regelmäßig, wenn wir hier aussteigen, sehen wir immer wieder Aufkleber. Diese Aufkleber sind teilweise von banalen Aussagen wie Ausländer raus oder schwarze Menschen zurück nach Afrika zu schicken, bis hin zur Aufforderung, irgendwelche Straftaten zu begehen, wie zum Beispiel Angriffe auf politische Gegner, wie zum Beispiel Aktivisten der Menschenrechte.
Ja, der Dritte Weg wird hier schon als sehr aggressiv wahrgenommen. Das heißt, dass Kolleginnen und Kollegen aus den Jugendfreizeiteinrichtungen, aber eben auch aus Schule berichtet haben, dass sie in den letzten Monaten vermehrt aufgetreten sind. Das heißt zum Beispiel, sie haben vor Schulen Flyer verteilt, sie haben versucht, jene einzuschüchtern, die eben nicht in ihr neonazistisches Weltbild passen.
Genau, das waren Aufnahmen von Gesprächen am Rand von einem antirassistischen Spaziergang in Hohenschönhausen, der hier vor einigen Wochen stattgefunden hat. Ich war damit unterwegs, habe da mal mit reingehört und man hört es ja schon, das Thema, es geht um den Dritten Weg. Und das wird auch Thema jetzt hier in der nächsten halben Stunde ungefähr sein. Wir wollen uns nämlich unterhalten über den Dritten Weg und das, was das bedeutet, ja, vielleicht für pädagogische Fachkräfte und womit wir es damit zu tun haben. Wir, wenn ich wir sage, das ist Jana vom Lichtenberger Register, die wir hier schon am Anfang gehört haben, bei diesem Spaziergang mit dabei. Hallo Jana.
Hi, hallöchen.
Ja, das Lichtenberger Register ist so eine Anlaufstelle, bei der diskriminierende Vorfälle und rechte Aktivitäten gemeldet werden können. Und ihr habt einen guten Überblick von dem, was hier so im Bezirk in Lichtenberg und Hohenschönhausen passiert. Und zu Gast auch Simon Brost. Simon Brost ist Mitarbeiter beim MBR, also der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Und ihr seid auch eine Anlaufstelle, und zwar für alle, die bei konkreten rechtsextremen oder, wie man das auch so sagt, rechtspopulistischen, rassistischen, antisemitischen oder verschwörungsideologischen Vorfällen sprech- und handlungssicherer werden wollen, ob im beruflichen oder privaten Kontext. Zumindest steht das so auf eurer Webseite. Hallo Simon.
Genau so ist es. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Jörg Depter. Ich bin von der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke. Genau, der Dritte Weg, wir haben es ja schon am Anfang ein bisschen gehört, ist eine ganze Menge los. Es gibt konkrete Bedrohungen, es wird viel gestickert. Der Dritte Weg ist vor Schulen unterwegs, versucht sozusagen junge Leute zu rekrutieren. Und deswegen gleich erstmal an euch beide die Frage, was ist eigentlich der Dritte Weg und wie erkennt man das, dass man das mit dem Dritten Weg zu tun hat?
Also der Dritte Weg ist eine neonationalsozialistischen Tradition stehende rechtsextreme Kleinstpartei. Die gibt es seit 2013, ist entstanden in Südwestdeutschland, gegründet von unzufriedenen NPD-Anhängerinnen, letztendlich aber vor allen Dingen dadurch groß geworden und dass sie als Auffangbecken fungiert. Jana hat es schon im Einspiel am Anfang gesagt. Für die davon verbotenen Kameradschaften, die stellen bis heute einen wichtigen Kern der Mitgliederschaft, insbesondere in Ost- und Süddeutschland. Und seit 2015, seit dem März, gibt es auch eine Gliederung des Dritten Weges hier in Berlin. Und wir haben es hier eben mit einer Partei zu tun, ich hatte es gesagt, sich ideologisch klar auch in Tradition des Nationalsozialismus stellt, die eben also eine neonazistische Kaderpartei ist, die auch ganz bewusst sozusagen versucht, auch das ist schon angeklungen, junge Menschen anzusprechen und das vor allen Dingen tut über Freizeitangebote, Gemeinschaftsangebote. Dort eben versucht, man könnte so ein bisschen zugespitzt gesagt sagen, nach dem Motto Masse statt Klasse, Klasse statt Masse wollte ich sagen, agiert sozusagen und genau, und damit letztendlich auch eine Leerstelle füllt im Rechtsextremismus in Berlin. Eine Leerstelle, die hinterlassen wurde von der NPD bzw. die Heimat. Und wir haben es jetzt also auch mit einer Struktur zu tun, die aktionsfähig ist, die auch da an die Fußstapfen trifft von militanten rechtsextremen Netzwerken wie etwa dem Nationalen Widerstand Berlin.
Das ist ja jetzt, wenn man das erstmal hört, für euch, die ihr Experten seid oder auch wir als Fach- und Netzwerkstelle, für uns ist das alles immer klar, aber das, was wir immer auch so oft hören, woran erkennt man die denn, Jana? Also du hast ja viel damit zu tun, bei dir werden ja viele so Sticker und so Sachen gemeldet. Wenn wir vom Dritten Weg reden, wie sieht denn das aus? Wie begegnet mir das auf der Straße?
Genau, nochmal so ergänzend zu Simon, das Stichwort Partei ist jetzt auch gefallen oder Kleinstpartei ist nochmal ganz wichtig, da zu sagen, die haben zwar einen Parteienstatus, sind aber nicht an parlamentarischer Arbeit interessiert. Das heißt, die nutzen sozusagen den demokratischen Parteienstatus, um sich zu schützen, aber sind halt eigentlich eine Neonazi-Organisation und so treten sie auch auf. Und ja, wir sehen sie so in unterschiedlichen Bereichen. Propaganda wurde jetzt gerade schon angesprochen. Sticker, also Propaganda ja immer schon ganz wichtiger Bestandteil von extremer Rechter, vom Faschismus. Flyer werden zum Beispiel in Briefkasten verteilt und erkennen kann man sie immer am besten daran, dass sie so ein grünes Parteilogo haben mit einer römischen 3, mit ja, so einem Eichenblattkranz.
Wir haben ja gehört, so Sticker, so sind so Sachen, aber man hört ja auch aus anderen Bezirken in Berlin, dass die gerade sozusagen sehr viel unterwegs sind. Also es gibt konkrete Bedrohungslagen, auch gegen Jugendclubs, die sich irgendwie engagieren. Vielleicht könnt ihr da nochmal erzählen, wie das irgendwie so aussieht, dass man sich das vorstellen kann. Wie sind denn so unterwegs in Berlin?
Genau, Propaganda ist nur eine Art, wie sie auftreten und wie wir sie beobachten können. Flyer und Schulhofaktionen wurde ja auch schon gerade genannt, ne, dass sie vor den Schulen stehen. Sagen wir gleich nochmal was dazu. Das andere sind so zielgerichtete Einschüchterungsversuche gegen politische GegnerInnen. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Jugendclubs, Wohnhäuser, Demonstrationen, die zum Beispiel für die Rechte von LGBTQI stehen. Und ja, da versuchen sie eben, Menschen einzuschüchtern, also indem sie einfach militant auftreten. Also sie haben sehr, ja, diese Sturmhauben auf, ja, so ein maskulines Auftreten, patriarchales Auftreten, gewaltorientiert, aktionsorientiert. Da sehen wir das sozusagen, was wir als Register dokumentieren. Wir sehen das auch vereinzelt an so spontanen Übergriffen. Also das heißt, wenn sie in der Gruppe unterwegs sind, dass sie dann nicht zielgerichtet politische GegnerInnen einschüchtern, sondern allen, denen sie über den Weg laufen. Da beobachten wir das auch. Und ganz wichtig, die Aktionen, die sich ins Innere gehen sozusagen, also die dazu dienen, diese Partei aufzubauen oder diese Organisation aufzubauen, das ist viel im Verborgenen. Das ist auch das ein Bereich sozusagen, die auch die Dokumentationsstelle, wie wir es jetzt sind, nicht immer so alles allumfänglich sehen können. Aber erkennen kann man sie tatsächlich an so einer Art Parteiuniformierung, ne? Grüne Kapuzenpullover mit dieser römischen 3 drauf. Ihre Jugendorganisation hat oft so ein weißes Schwert. Genau. Und oft diesen Sturmhauben-Tüchern auch.
Das hat sicherlich auch mit Stilelementen aus der Fußballszene zu tun und es verweist wiederum auch auf Hintergründe, insbesondere was die Jugendorganisation des Dritten Weges angeht, also die nationalrevolutionäre Jugend und diesen Habitus, der mit dieser Bekleidung auch einhergeht und der vor allen Dingen auch Aktionsorientierung darstellen soll, der ist schon sehr charakteristisch. Also Jana hatte die Schlauchtücher angesprochen. Die römische 3, der Lorbeerkranz, also die römische 3 ist auch sozusagen insoweit zentral, dass er das zum Ausdruck bringen soll, wofür der Dritte Weg gerne stehen will, nämlich für einen, was sie deutscher Sozialismus nennen, aber ich glaube, man kann da sicherlich auch, wird sich da nicht zu Unrecht auch an Nationalsozialismus erinnern, was sie sagen, halt ein dritter Weg soll das sein, ein Mittelweg zwischen ausbeuterischem Kapitalismus und gleichmacherischem Kommunismus, so wie sie sagen. Genau, also das ist so ein bisschen der Selbstanspruch, das Selbstbild, den sie eben auch versuchen nach außen zu demonstrieren, zu vertreten. Ja.
Vielleicht könnt ihr nochmal so einen Blick drauf legen, so wie ich das mitgekriegt habe, die sind ja sehr aktiv unterwegs, versuchen halt junge Leute sozusagen für ihre, ich nenne es jetzt mal Bewegung, Partei zu rekrutieren, ja, sprechen die auch an. Manchmal gibt es auch so Fragen, die ich gehört habe, na was ist denn daran so schlimm, was ist denn daran so gefährlich?
Ja, also ich glaube, da fangen wir an, da kommen, glaube ich, verschiedene Sachen zusammen. Also es ist natürlich immer die Frage, in welche Gemeinschaft soll der Jugendliche integriert werden? Und hier geht es eben um eine exklusive Gemeinschaft. Der Dritte Weg nennt das eine weltanschaulich gefestigte, also eine völkische Gemeinschaft, die eben auch nur ganz bestimmten Jugendlichen offen steht und die ganz bewusst hier Jugendliche an ideologisch gefestigte Rechtsextreme, an Neonazis binden soll. und sie dann auch in Form von rechtsextremen Aktionen an die Szene heranführen soll. Letztendlich immer verbunden mit einem revolutionären Anspruch, mit letztendlich einem Anspruch, Demokratie abzuschaffen und tatsächlich so etwas wie eine nationalsozialistische Führerdiktatur zu etablieren. Und ich glaube, wenn Jugendliche auf diese Art und Weise mit diesem Ziel angesprochen werden, dann ist das gerade für Jugendarbeit und für die pädagogische Fachkräfte in Schulen natürlich höchst alarmierend.
Genau, nochmal ergänzend dazu, weil es ja manchmal ein bisschen schwierig ist, so eine Ideologie vorzustellen, aber was wir halt eben beim dritten Weg sehen, da sind viele Leute drin, wo wir schon sagen, ja, das eben geschlossen rechtsextrem, sie sind, also Rassismus, Antisemitismus gehört zum Weltbild mit dazu. Und was wir eben sehen, was das auch so ein bisschen gefährlich macht, ist, dass da alte Kader sind, die einfach schon erprobt sind von vielen Jahren Aktivitäten im neonazistischen Spektrum und einer neuen Jugendbewegung. Und die NRJ, das hatten wir jetzt kurz auch schon gesagt, Nationalrevolutionäre Jugend, ist es gerade so das einzige Jugendangebot, was es gerade in Berlin auch gibt, so für Jugendlichen, so innerhalb der extremen Rechten. Und sie schließen eben mit diesen Kampfsporttrainings und mit so niedrigen Aktionsformen an, sozusagen. Also man kann da gut mitmachen im Sinne von, ne, mal auf eine Demo zusammengehen, zusammen Sport machen, den Geist und Körper, das ist ja deren Sprech sozusagen, zu stärken. Das macht es für Jugendliche da interessant und die treffen eben auf die alten Kader und da sind einfach viele dabei, die sind auch aus der Szene nicht mehr rauszuholen. So, das ist ganz klar, die sind ideologisch gefestigt und bereiten sich auch tatsächlich auf den Kampf vor, auf den Tag X.
Ihr habt ja gerade gesagt, die sprechen sehr geschickt jugendliche Leute an, weil die ein Angebot machen, was vordergründig erstmal attraktiv ist mit Kampfsport, ja, eine Gemeinschaft, in die man da irgendwie reinfallen kann. Ja, also deswegen nochmal die Frage, wie sieht denn das konkret aus? Also wie werden versucht, junge Menschen über den dritten Weg zu rekrutieren? Also was sind so die Masche, sage ich mal, die da funktioniert, versucht wird?
Also so bezogen auf die Schule könnte man das vielleicht an zwei Beispielen kurz beschreiben, die ja hier in Lichtenberg auch schon aufgetreten sind, aber auch in Schulen in anderen Bezirken, dass dann tatsächlich konkret versucht wird, also die Nationalrevolutionäre Jugend als Organisation attraktiv zu machen, gezielt Jugendliche anzusprechen mit dem Ziel, dass sie sich dort melden. Also da werden tatsächlich dann im wahrsten Sinne des Wortes Visitenkarten verteilt mit Kontaktdaten. Also auf diese Weise, Art und Weise wird dort versucht zu rekrutieren. Das ist sozusagen eine Form Versuch einer offenen Rekrutierung. Aber es gibt auch oder gab auch durchaus in der Vergangenheit etwas subtilere oder verdecktere Formen, dass also Aufkleber geklebt wurden, die jetzt nicht gelabelt waren, eben auf zum Beispiel auf diese charakteristische Farbgebung grün-weiß verzichtet haben, aber der QR-Code, der auf diesen Aufklebern aufgedruckt war und der eben ganz gezielt im Umfeld von Schulen und Jugendeinrichtungen in verschiedenen Bezirken geklebt wurde, eben auf ein Video verlinkte, auf ein Video, wo eben Kampfsporttrainings oder Kampfsportdarbietungen gezeigt werden und das soll eben ansprechen soll eben einen gewissen Geist von Aktionsorientierung, von Fitness, vielleicht auch von Männlichkeit ansprechen und eben nutzbar machen für den politischen Kampf gegen die Demokratie.
Genau, wir haben auf jeden Fall so einen gefestigten Kern, den man immer wieder sieht bei den Aktionen, aber es gibt auch gerade im Bereich der Jugendlichen immer wieder neue, also gibt es eine hohe Fluktuation unter den Neonazis. Und Graffiti-Aktionen machen die zusammen, ne? Niedrige Aktionsformen, sage ich jetzt mal, Aufkleberstickern neben den Kampfsport-Sachen, die so laufen oder jetzt auch, wo wir sie auch gesehen haben, insbesondere bei den Bauernprotesten am Brandenburger Tor, wo auch eben Propaganda verteilt worden sind. Das sind ja erstmal niedrigschwellige Einstiege in so eine neonazistische Gruppierung.
Wir haben natürlich im Vorfeld hier auch als Fach- und Netzwerkstelle kriegen wir auch viel mit. Bei uns landet ja viel an. Ich habe im Vorfeld mal mit einem der Sozialarbeiter in Hohenschönhausen geredet, mit Jan Dering. Der ist dann so im Jugendclub unterwegs und die haben natürlich, bei denen landet ganz viel an und die haben natürlich auch öfters Jugendliche, die da mit rechten Vorstellungen, Ideen auch bei ihnen ankommen und anderen. Und ich habe ihn, den Jan Dering mal gefragt, was er denn so als Sozialarbeiter da macht, wenn die bei ihnen an Land.
Man kriegt halt mit, ne? Also die wiederholen die Sprüche aus den Medien, die wiederholen die Slogans aus der rechten Ecke. Und ja, und dann ist es halt unser Job, da gegenzuhalten, ne? Also mit denen in die Diskussion zu gehen. Und das Wichtigste, das dafür ist, ist halt Beziehungsarbeit, weil die vertrauen uns, die erzählen uns halt so eine Sachen auch offen, was ja schon sehr viel wert ist. Und sie stellen es halt auch in Frage. Also sie fragen schon nach unserer Meinung. Also sie wollen praktisch Gegenargumente hören, ne? Also sie kommen mit diesen Sprüchen an und dann gehen wir mit ihnen ins Gespräch und liefern sozusagen die Gegenargumente.
Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie sowas aussehen könnte, wenn ihr so mitkriegt? Du hast ja gesagt, ihr haltet gegen. Jetzt kommt ein Jugendlicher und haut eine Parole raus, die Politiker wollen Volkstod. Was macht ihr dann?
Also das erste und der wichtigste Schritt ist, glaube ich, sowas halt nicht unkommentiert stehen zu lassen. Also auf jeden Fall reagieren. Ne? Das Einfachste ist es erstmal abblocken. Also es kommt halt immer auf die Situation an. Wie viel Zeit haben wir? Wie sieht es sonst aus? Wie viele Leute sind gerade da und so? Minimum ist sozusagen zu sagen so, ey, ne? Denk dran, hier nicht so pauschal, nicht irgendwie... Dann auch nicht rassistisch, diskriminierend und sowas. Ne? Bei uns ist immer so ein bisschen der Spruch, wir sind ein freundlicher Club. Und das nächste Schritt ist dann halt so, ja, wie kommst du da drauf? Nachfragen, kritisch nachfragen, das halt in Relation setzen, also auch aufklären, woher so eine Vokabeln wie Volkstod kommen, aus welcher Ecke. Und dann halt, ja, einfach ins Gespräch gehen. Also ernst nehmen auf jeden Fall ist auch wichtig. Die Kids nicht dafür verurteilen, dass die diese Parolen wiederholen, sondern erstmal ernst nehmen und gucken, wo kommt das her? Glauben sie das wirklich oder sind das halt wirklich nur irgendwelche wiedergekäuten Sachen? Sowas halt, ja.
Ja, auf jeden Fall ernst nehmen, sagt hier Jan. Frage an dich, Simon. Wenn bei euch sich jetzt pädagogische Fachkräfte melden, ja, Sozialarbeiter oder Leute, die in der Schulsozialarbeit ähnliches unterwegs sind, haben wir schon eine ganze Menge gehört, was er jetzt als Sozialarbeiter sagt, was er dort macht. Aber was würdet ihr denn sozusagen Leuten anbieten, die sagen, passt auf, wir haben ja ein Problem, wir kriegen gerade mit, der dritte Weg rekrutiert in unserem Umfeld, was können wir denn hier tun?
Ja, ich glaube, da muss man ja zum Glück nicht bei Null anfangen, weil die Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen in Jugendclubs ja eine Herausforderung ist, mit der Fachkräfte schon spätestens seit 90er Jahren konfrontiert waren und sind. Das heißt, da gibt es schon ganz viel, woran man anknüpfen kann. Ich glaube, da haben wir jetzt auch einige sehr wichtige Punkte schon gehört. Also dieses in die Auseinandersetzung gehen, ernst nehmen, versuchen zu verstehen, ohne eben einverstanden zu sein. Das ist ja so ein bisschen der Spagat, den man dann da machen muss, irgendwie, dass man dann auch die Ziele erreicht, die demokratische Jugendarbeit hat. Nämlich zum einen ist völlig klar, dass man Jugendliche und auch die anderen Jugendlichen in der Einrichtung, sprich die nicht rechtsorientierten Jugendlichen, vor diesen Einflüssen, vor rechtsextremer Propaganda erstmal schützen muss. Für die hat man also einen Auftrag. Man hat aber natürlich auch einen Auftrag für die rechtsextrem orientierten Jugendlichen, die letztendlich zu der Erkenntnis oder zu der Einsicht zu führen, dass das, worin sie sich gerade reinbegeben, eigentlich ihnen schadet. Und im Endeffekt natürlich mit dem Ziel, sie auch wieder mit demokratischen Werten in Kontakt zu bringen, sie dafür zu begeistern. Das ist ja der hohe Anspruch, der sozusagen dort zu Recht auch gilt und formuliert wird. Und dann muss man eben ganz genau über Grenzziehungen natürlich auch sprechen. Also ab wann ist es eben, bis wann kann eigentlich mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen sinnvoll noch gearbeitet werden? Ich glaube, die Beispiele, die wir jetzt auch im Einspieler gehört haben, sind dann eher Beispiele, die vielleicht für Sympathisantinnen, für Mitläuferinnen sprechen, um diese Kategorien mal, die vor einiger Zeit auch schon geprägt wurden, reinzubringen. Da macht es sicherlich Sinn, in die Auseinandersetzung zu gehen, gerade wenn bestimmte Parolen dann auch noch herangetragen werden an die Fachkräfte als Fragen. Also wenn eigentlich ein Diskussionsinteresse auch besteht, dann sollte das natürlich auch dem nachgegangen werden und da in die Auseinandersetzung gegangen werden. Aber eben wichtig, ich sagte es, der Bereich Grenzziehung, ab wann macht es eben auch keinen Sinn mehr oder ist sozusagen sind Jugendliche auch für Jugendarbeit nicht mehr empfänglich. Und das ist der Fall, wenn wir eben von rechtsextremen Aktivistinnen sprechen, also Mitglieder von rechtsextremen Strukturen oder sogar ihren führenden Mitgliedern, sprich den sogenannten Kadern. Da haben wir es dann eben mit jungen Menschen zu tun, die für Interventionen der Jugendarbeit kaum mehr empfänglich sind, wo im Gegenteil die Gefahr eben auch droht, dass sie zum einen sehr strategisch vorgehen können und dazu in der Lage sind, ihrem Kommunikationsverhalten, aber eben viel wichtiger, sich nicht nur diesen Interventionen entziehen können, sondern sogar im schlimmsten Fall die Jugendeinrichtungen als Plattform nutzen können, um dort zu agitieren, um Jugendliche anzusprechen und eben auch bestimmte Nutzergruppen eben auch zu verdrängen. Und da gilt es sicherlich immer dann einzuschreiten, wenn Ressourcen von Jugendarbeit eben genutzt werden, um Rechtsextremismus, um rechtsextreme Propaganda und Positionen zu verbreiten. Und da gilt eben sozusagen ja dem Schutzanspruch, den man dann gegenüber der Einrichtung, dem Raum und den anderen Nutzerinnen hat, gerecht zu werden, dort auch zu sanktionieren. Und dafür braucht es dann natürlich auch Instrumente, ein Instrument, was man da natürlich auch nutzen kann oder was sehr sinnvoll ist zu nutzen, ist neben der Weiterbildung. Also es geht natürlich auch viel ums Erkennen, natürlich auch Formulieren von etwa Hausordnungen, also von Regeln. Wie setzt man die um? Aber nochmal, es geht erstmal auch natürlich viel darum, oder das Handeln bemisst sich auch viel daran, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Und das heißt, es ist erstmal relativ wichtig, die Jugendlichen zu beobachten, möglichst genaues Bild davon zu gewinnen, wie ist da die Ideologiedichte, wie ist da der Einbindungsgrad, was den Rechtsextremismus angeht, und danach eben zu entscheiden, ist es da, lohnt es sich da eine Auseinandersetzung zu geben, oder muss es da eher eine Abgrenzung und Schutz der Einrichtung und der anderen Nutzerinnen sein, dem da dann der Vorrang gegeben wird. Aber das ist ein Aushandlungsprozess, der natürlich dann von Einzelfällen oder von dem konkreten Fall sehr abhängig ist.
Naja, das ist ja jetzt hier so in Jugendclubs, wenn man sich das anguckt, die haben ja, wie man sagt, so eine Kommstruktur, ja. Also die Jugendlichen kommen da freiwillig und sind da unterwegs. Einen anderen Kontext, weil du auch gerade Kader angesprochen hast vom Dritten Werk, wo sie deutlich sind, kannst du vielleicht, Jana, auch noch mal ergänzen, was auch im Bezirk zu sehen ist, sehr konkret, dass sie versuchen, vor Schulen praktisch Leute anzuwerben. Wie sieht denn das aus?
Genau, das ist was Neues, was wir jetzt seit Ende letzten Jahres beobachtet haben in Lichtenberg und auch in Treptow-Köpenick, dass sie mehrmals vor der Schule standen. Das heißt, Mitglieder von der Dritte Weg, die sich dann vor Schulbeginn sozusagen in der Nähe der Schule aufhalten, meistens nicht auf dem Schulgelände, weil da gilt ja das Hausrecht. Und die versuchen dann, Jugendlichen konkret anzusprechen, zu rekrutieren, wie wir das nennen würden, verteilen da QR-Codes, Kontaktdaten, Flyer. Und im Kontext dessen sozusagen sind auch mehrfach, haben wir auch von Bedrohungssituationen gehört, die Schülerinnen und auch anderes Fachkräfte an uns zurückgemeldet haben. Und das ist was Neues und Besonderes, weil sie sich das trauen, sage ich jetzt mal. Und das ist was wir schon länger nicht mehr beobachtet haben. Und dafür kleiner Werbeblock, wir haben dafür eben eine Handreichung auch rausgegeben, die auch über den Bezirk hinaus gut funktioniert, wie man da am besten drauf reagieren kann, an wen man sich wenden kann. Und wir rufen da auf jeden Fall dazu auf, sich auch im Vorfeld damit auseinanderzusetzen und nicht erst, wenn es passiert ist.
Genau, Kontextschule ist ja nochmal recht schwierig, weil da viel zusammenkommt. Die Schulleitung, die Lehrer, die Schüler, ja, die alle irgendwie versuchen, da miteinander zu wirken. Umso schöner ist es, ich hatte in der letzten Woche das Glück, mit Kathleen Hoffmann zu sprechen. Die arbeitet in einem Modellprojekt in Sachsen-Anhalt bei den Landheldinnen. Gut, jetzt im ländlichen Raum, nicht wie in Berlin, aber auch dort. Das ähnliche Phänomen, Kontextschule, Dritter Weg taucht auf. Und die haben da Erfahrungen sammeln können, wie man da den Dritten Weg ja im Kontext Schule begegnen kann, und die unterstützen praktisch in ihrem Modellprojekt pädagogische Fachkräfte im Erkennen von Radikalisierungstendenzen bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Und ich habe mit Kathleen Hoffmann gesprochen und gefragt, wie sie das machen.
Genau, also an einer unserer Kooperationsschulen gab es Angriffe vom Dritten Weg auf die Schule, aufs Schulumfeld. Es wurden gezielt SchülerInnen rekrutiert aus der Schule mit Paketen, wo Stickern und Flyer drin war, versorgt. Das war eine erwachsene Person, die immer telefonisch Kontakt mit den SchülerInnen aufgenommen hat und auch immer um mehr Kontakte gebeten hat, also, und der hat auch keine Altersgrenzen gezogen, also er hat sogar SchülerInnen aus der 7. Klasse mit rekrutiert. Und aufgefallen ist das Ganze, nachdem eine massive Sticker-Aktion im Schulumfeld, aber auch im Ort passiert ist. Das heißt, es wurde massiv so verschwörungstheoretische Inhalte, Asylflut stoppen, Jugendwehrt euch, Reichsadler, schwarz-weiß-rote Sticker, also wirklich massivst beklebt. Schule, Bushaltestellen, der ganze Weg durch die Ortschaft, also Schulwege. Man hat gesehen, wo die sich aufhalten. Also wir haben es als Angriff gezielt.
Und was habt ihr dann gemacht? Also wie sieht das konkret aus? Wie seid ihr dann da reingegangen?
Also wir haben ein klares Vorgehen, das muss sofort entfernt werden. Wir haben das natürlich der Schulleitung gemeldet und sind mit der, also für uns ist mal die Ansprechperson die Schulsozialarbeit, und sind mit der Schulsozialarbeit in ein erstes Beratungsgespräch gegangen, wie gehen wir jetzt weiter damit um. Dann haben wir festgestellt, also erstmal müssen SchülerInnen befähigt werden, das zu sehen und auch gleichzeitig zu handeln. Das heißt, wir haben mit der Schülervertretung zusammengesessen und haben überlegt, wie könnt ihr richtig reagieren? Also was denkt ihr, was sind richtige Wege? Haben dann so einen Leitfaden gemacht, also wenn ihr das seht, erstmal entfernen lassen, melden und dann klar Position beziehen. Das heißt, dass das, was da passiert, an dieser Schule nicht gewollt ist und dass es ein anderes Bild an der Schule vermittelt werden soll, also ein buntes, vielfältiges, offenes Weltbild dort gelebt sein soll. Genau, und dann war der nächste Schritt, da haben wir überlegt, wo gibt es Schülerinnen und Schüler, die dafür eintreten, und die Schule hat den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Also das kam dann aus der Schülervertretung so raus, dass die halt einfach aktiv werden wollten. Und dann hatten wir verschiedene Aktionstage, einfach um zu zeigen, die Schule ist bunt und vielfältig. Es gab bunte Kuchenbasare, T-Shirt-Aktionen, und das halt über einen längeren Zeitraum, dass es immer wieder klar wurde, dass die Schule ein anderes Weltbild hat als das, was der Dritte Weg da propagiert.
Was waren denn so Schwierigkeiten für euch bei der ganzen Sache?
Also ich glaube, das ist der Knackpunkt. Also wenn du eine gute Schulleitung hast, die versteht, was du als Träger vermitteln möchtest und was das Kernthema auch des Modellprojekts ist, dann stehen ja alle Türen offen. Und das hatten wir, Gott sei Dank. Aber, jetzt kommt das Aber, die Lehrkräfte vor Ort, die konnten wir wenig motivieren, ins Handeln zu kommen. Das heißt, wir hatten total die aktiven SchülerInnen, wir hatten eine super fitte Schulsozialarbeiterin, die Schulleitung stand hinter uns, aber die Lehrkräfte waren wenig bis gar nicht zu motivieren, sich da irgendwie zu positionieren. Also es wurde so mitgetragen, die Aktion, was die Schülerinnen geplant haben, aber selbst sind die nicht aktiv geworden, und das ist halt das große Manko auch.
Ja, mal so ein kleiner Einblick von dem, wie es im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt sozusagen ein konkretes Beispiel umgegangen ist, gab es Interventionen vom Dritten Weg. Und da hat man das aufgegriffen und man hat schon gemerkt, ihr merkt, es gibt verschiedenste Schwierigkeiten, die da im Raum stehen. Ja, wer hat denn Interesse daran, irgendwie zu arbeiten oder nicht? Wer ist denn da bereit oder so? Simon, du bist seit vielen Jahren ja in der Beratungsarbeit tätig. Schule ist jetzt nicht euer erstes Metier, sage ich mal, als mobile Beratung, aber auch. Würdest du das so ähnlich machen wie die Kollegin in Sachsen-Anhalt? Oder wie wäre denn so euer Ansatz, wenn ihr mitkriegt, okay, da gibt es eine Schule und irgendwelche Akteure in der Schule sind bereit und wollen sich da auf den Weg machen und überlegen, was zu tun?
Genau, wir arbeiten ja als mobile Beratung schon seit vielen Jahren, also seit 2001, in der Beratung eigentlich mit allen Akteuren aus dem Bereich Schule zusammen. Bieten da sowohl Beratung als auch Fortbildung an, wobei man sagen muss, Fortbildung, Workshops in erster Linie für Multiplikatorinnen, sprich für Lehrkräfte, Schulleitungen oder Schulsozialarbeit. Aber wir sind sozusagen durchaus auch für, gerade es wurde angesprochen, das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und entsprechende Arbeitsgemeinschaften an Schulen oder andere Zusammenschlüsse von engagierten Schülerinnen, die auf uns zukommen. Und auch da stehen für selbstorganisierte Angebote zu dem Thema immer gerne zur Verfügung. Grundsätzlich, glaube ich, wurden viele richtige Dinge natürlich angesprochen. Also Jana hat es schon gesagt, also Stichwort Vorbereitung. Da geht es natürlich erstmal Ruhe zu bewahren, aber schon sich auf das vorzubereiten, was kommen kann oder kommen könnte. Also sich vielleicht Gedanken zu machen oder sich einfach nochmal das in Erinnerung zu rufen, was man vielleicht für solche Situationen, für Verfahren entwickelt hat oder auf die man irgendwie zurückgreifen kann, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, ist sicherlich wichtig. Das Thema Erkennen, glaube ich, spielt nicht nur bei Schülerinnen und Schülern natürlich eine Rolle, sondern da gibt es sicherlich auch Bedarfe, gerade was so aktuelle Entwicklungen und Veränderungen angeht, dass auch Lehrkräfte dieses Wissen immer wieder auffrischen. Das ist auch immer wieder Inhalt unserer Fortbildung, sowohl mit Lehrkräften als auch mit Lehrkräfteanwärterinnen, weil das frühzeitige Erkennen eben und das richtige Einordnen, das Handeln dann eben auch ermöglicht. Ich glaube, in der akuten Situation ist es wichtig, zum einen natürlich den engagierten Schülerinnen und Schülern den Rücken zu stärken. Wir haben es gehört, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, die da auch zu unterstützen und zu ermutigen, dort kreativ zu werden und eben deutlich zu machen, dass sie mit dem, was da passiert, nicht einverstanden sind, aber eine Aufgabe und eine Verantwortung, die der Institutionen und den Lehrkräften in erster Linie oder vor allen Dingen zukommt, ist natürlich auch Schülerinnen und Schüler und natürlich auch Lehrkräfte und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule in dem Moment zu schützen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Es sind ja natürlich auch die Institutionen, die das Hausrecht hat, die dort entsprechend gucken kann, ob man da tätig werden kann, die, wenn es sinnvoll erscheint, auch mal die Polizei rufen kann, wenn gerade wenn eine Situation als bedrohlich wahrgenommen wird, und die auch natürlich im Nachhinein den Auftrag hat oder die Möglichkeit hat, Sachen auch pädagogisch nochmal aufzugreifen, wenn es Verteilaktionen an der Schule gegeben hat. Also und auch diejenigen zu unterstützen, die sich da engagiert haben, und das eben auch zu begleiten, diese Auseinandersetzung in der Schule. Also das sind, glaube ich, da immer sehr wichtig, die verschiedenen Ebenen zusammenzudenken, auf dem Schirm zu behalten. Also das, was man kann man im Vorfeld tun, was kann man während der Verteilaktion tun und was sollte man vielleicht auch nicht tun, also Stichwort irgendwie Eigensicherung und wie kann man da auch im Nachhinein damit umgehen, weil es eben ja die Präsenz von Militanten durchaus gewaltbereiten oder sogar gewalttätigen Neonazis, Rechtsextremen vor der Schule natürlich durchaus eine ja auch eine bedrohliche Erfahrung sein kann, die überarbeitet werden muss, auch im schulischen Kontext und dort vor allen Dingen durch die pädagogischen Fachkräfte.
Der dritte Weg, hier Thema im Podcast von Lichtblicke. Vielleicht noch eine allerletzte Abschlussfrage zu dem Ganzen. Das ist ja jetzt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Man kann ja jetzt nicht sagen, hier Kontext Schule hat sich erledigt. Hier, die sollen sich im Jugendclub da mal mit denen rumärgern, mit den Jugendlichen und die wieder auf den richtigen Weg bringen. Damit hat sich das ja nicht getan. Ja, sondern es ist ja eine große Aufgabe Politik und Verwaltung. Wenn ihr euch was wünschen dürftet als Berater, ihr beide, ja, was wären denn eure Appelle in Richtung Verwaltung und vielleicht auch Bezirkspolitik, wo man vielleicht an welchen Stellschrauben wie irgendwie drehen könnte im Kontext Dritter Weg. Was wären denn so Dinge, die aus eurer Sicht wichtig wären?
Naja, ich glaube, das Wichtigste wäre erstmal den dritten Weg einfach als, oder ja auch die extreme Rechte ist halt nicht losgelöst vom politischen Raum sozusagen und wir sehen einfach, dass sie auf politische Debatten reagieren, also sozusagen und in ihrer Ideologie. Wir sehen auch, dass sie so Massenproteste versuchen zu vereinnahmen, ne? Also Bauernproteste, Corona-Maßnahmen, damals die großen Mobilisierungen, rassistischen Mobilisierungen gegen Anti-Merkel-Demonstrationen. Und dass wir so ein bisschen wegkommen von diesen kleinteiligen Aktionen, die jetzt immer wieder auftreten, sondern das einfach in der Gänze begreifen. Und wir haben ja in Berlin noch gerade im Moment die ja, privilegierte Position, dass wir im Moment davon ausgehen, dass sie noch keine Räume haben, in denen sie sich fest installieren. Und das ist ja nicht im ganzen Bundesgebiet so. Und da einfach präventiv jetzt eben schon wirken, hier, es ist gefährlich und das darf auf gar keinen Fall passieren, dass sie sich hier weiter ausbreiten, dass sie, dass sie gestoppt werden in ihrem gewaltorientierten Auftreten und dass natürlich vor allem Zivilgesellschaft sensibilisiert wird, das erstmal zu erkennen und auch handlungsfähig wird und zwar in jedem dieser unterschiedlichen Bereiche, in dem sie auftreten, auch zielgerichtete Maßnahmen machen können.
Ja, ich glaube, da können wir jetzt viele Wünsche formulieren. Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen erstmal, wie Jana gesagt hat, den dritten Weg jetzt erstmal als Herausforderung ernst zu nehmen. Das heißt, nicht Fehler zu wiederholen, die es in der Vergangenheit gemacht wurden mit anderen militanten rechtsextremen Strukturen. Ich hatte Ihnen kurz erwähnt, den Nationalen Widerstand Berlin, der bis heute teilweise irgendwie als eine Internetseite dargestellt wird und nicht so sehr sozusagen eingestanden wird, dass sich dort ein Netzwerk von militanten Neonazis dahinter verbirgt, die kontinuierlich zusammen aktiv sind, auch weiterhin aktiv sind und ihre Aktivitäten gerade versuchen, unter dem Dach des dritten Weges fortzusetzen, dass wir da also sozusagen die konkret handelnden Personen auch in den Blick gehören und die Gefahren, die von diesem Netzwerk ausgehen. Ich glaube, ganz konkret wäre vor allen Dingen den Menschen, die tagtäglich zum Beispiel in Jugendclubs und in Schulen in der Auseinandersetzung sich befinden oder sich diese Auseinandersetzung stellen müssen, weil sie eben mit dem dritten Weg konfrontiert sind, dort eben nicht nur den Rücken zu stärken, verbal, öffentlich, intern, sondern den Menschen dann tatsächlich auch oder den Fachkräften die Möglichkeiten an die Hand zu geben, das auch zu tun. Das heißt, zum einen den Spielraum beispielsweise eine Hausordnung auch zu erarbeiten, die solche Aspekte aufnimmt. Die wäre beispielsweise eine Maßnahme oder auch, wenn es darum geht, dass da die Sorge besteht, was ja durchaus auch der Fall war, dass Jugendeinrichtungen nicht nur bedroht wurden, sondern auch beschädigt wurden, besprüht wurden, also bis hin zur Androhung von körperlichen Angriffen, dass wenn sich da dann bauliche Sicherheitsmaßnahmen beispielsweise gewünscht werden oder andere Dinge wie beispielsweise Trainings, Workshops, Schulungen mit den Jugendlichen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann muss klar sein, dass das auch irgendwie ja, zum Auftrag der Schule, der Einrichtung gehört, und dann natürlich auch entsprechend ermöglicht werden muss. Das heißt also ganz konkret auch finanziell.
Danke hier an unserer Stelle. Ja, Sie hörten heute den Podcast der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke zum Umgang mit dem dritten Weg im Kontext Pädagogik, Schule und anderen. Bei uns zu Gast waren Simon Brost von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus hier in Berlin und Jana vom Lichtenberger Register. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.